Ich lese eine Begebenheit aus dem Leben der Jünger, steht in Matthäus 14, von Vers 22. Vorher ging die Speisung der 5000 und das endet, die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Heute wird die Berichterstattung darüber etwas anders formuliert. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk hatte gehen lassen. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache, morgens zwischen 3 und 6, in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, hat ihn eigentlich keiner gefragt, gell, und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Jetzt kommt ein erstaunlicher Schluss. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Man erzählt sich eine Geschichte, wahrscheinlich war sie nicht so. Ein Trapezkünstler hatte ein Seil über die Niagara-Fälle gespannt. Und er lief auf diesem Seil über die Niagara-Fälle und zurück. Großer Beifall. Dann nahm er eine Schubkarre. Und er fragte die Leute, glaubt ihr, dass ich mit der Schubkarre über die Niagara-Fälle jonglieren kann? Und einige ganz laut und begeistert, ja, das glauben wir. Und er schafft es. Und als er zurückkommt, guckt er so einen an, der besonders laut geschrien hat, dass er es ihm glaubt und hat gesagt, bist du bereit, in die Schubkarre einzusteigen? Das war er dann nicht. Eins macht diese kleine Geschichte deutlich, dass Glauben Vertrauen heißt, und zwar Anvertrauen. So da einfach nur stehen und sagen, ja, ich glaube das schon, das ist eigentlich nur nicht Glauben, sondern Glauben heißt, gut, dann vertraue ich mich dir auch an. Und das ist das Wesen des Glaubens, auch des christlichen Glaubens. Ich vertraue mich Jesus an. Die ersten, die das gemacht haben, das waren die Jünger. Sie haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und Jesus sagt ja von sich, dass er der gute Hirte ist und ein Hirte sorgt in allen Bereichen für seine Herde. Er guckt, wo sie am besten versorgt sind, wie es ihnen geht. Er guckt, dass es weitergeht und so weiter. Und jetzt erleben diese Jünger praktisch an einem Tag mit einer Nacht, dass dieses Vertrauen ganz stark angefochten ist. Sie kommen in Krisen. Und in dem kurzen Abschnitt, in dieser kurzen Szene, die wir gelesen haben, sind 3 Vertrauenskrisen. Ich habe mal eine Karte bekommen mit einem englischen Sprichwort. So stand jedenfalls drauf. Gott versichert uns eine gute Ankunft, aber keine ruhige Reise. Er versicherte uns eine gute Ankunft, aber keine gute Reise. Das erleben die Jünger. Das Erste, was sie erleben, ist, könnte man so überschreiben, ich verstehe die Führung Jesu nicht. Wir stellen uns einfach die Situation vor. Es ist ja immer gut, wenn man ein bisschen Fantasie einsetzt. Wir sehen die Jünger im Boot, sie rudern und sie sind enttäuscht, sie sind verärgert, missmutig. Hinter ihnen liegen dramatische Stunden. Johannes der Täufer war enthauptet worden. Man hat es Jesus gesagt. Jesus sagte zu ihnen, also jetzt komm, lass uns mal zurückziehen. Das musste er erstmal verarbeiten, weil er wusste, Johannes der Täufer war sein Vorbote. Was kann ihm passieren? Also ins Boot und am Ufer lang. Und irgendwie haben die Leute das gesehen. Man ist ja nicht so mitten auf dem See da gerudert. Und man wusste, wer das ist. Und anscheinend hat sich da so ein von Dorf zu Dorf so ein riesen Pilgerzug ergeben, jedenfalls wie Hase und Igel. Als Jesus ans Land kam, hieß es, wir sind schon da. Also nichts mit der Ruhe. Und Jesus hat ganz lang gepredigt, das ist wichtig, dass Jesus lang gepredigt hat, für mich. Und ja, dann war es abends Hunger und dann kam die Speisung der 5000. Die Leute waren halt hungrig. Und jetzt, wie gesagt, ein bisschen Fantasie, finde ich, ist manchmal ganz gut. Dann stellen wir uns vor, wie die Jünger mit dem, was Jesus da aus diesen 5 Broten, 2 Fischen oder umgekehrt, was er da als weitergibt und seine Jünger verteilen das. Und dann hört vielleicht der Johannes, ach Johannes, was bin ich froh, dass du mir hier was zu essen gebracht hast. Ich hatte so einen Hunger, ich wäre bald zusammengeklappt. Und ach, lieber Petrus, mein Sohn, der war schon so schwach, aber jetzt hast du ihm was gegeben. Ach, was tat das den Jüngern gut, nicht? Und allmählich merkten sie, wie da so eine Begeisterung in dem Volk aufkam. Irgendjemand bringt ja mal so einen Satz oder einen Gedanken und schon geht das rum wie ein Lauffeuer. Nach Johannes heißt es, sie überlegten, ob dieser Jesus, der so wunderbare Dinge tun kann, nicht König ist. Und auch das fiel bei den Jüngern auf fruchtbaren Boden. Es ging ja eigentlich immer darum, wer ist der Größte, wer ist der Angesehenste? Eine ganz große Gefahr, in der die Jünger hier schwebten oder in die sie kamen und die sie vermutlich überhaupt nicht wahrgenommen haben. Jesus sah diese Gefahr, dass die Jünger sich von dieser Begeisterungswoge mitreißen ließen. Die Gefahr der Anerkennung, der Zustimmung, wird ganz oft nicht erkannt. Ich habe mal eine Ansprache gehört von einem alten Geschoner Prediger. Der war damals noch nicht Gemeinschaftspastor, aber der war Bischof von der deutschen russischen Kirche. Und er hat gesagt, gilt vielleicht für uns noch ein bisschen mehr, dafür war es nämlich gedacht, nichts benebelt so wie das Lob. Das ist die größte Gefahr für die Knechte Gottes, wenn sie angebetet werden und nicht mehr für sie gebetet. Dann sitzt ihnen der Teufel im Nacken. Und das gilt nicht nur für Prediger. Lob und dann blind werden und möglichst viel tun, um weiter Lob zu kriegen, ist eine ganz große Gefahr. Und Jesus sieht das bei seinen Jüngern, deswegen treibt er sie ins Boot. Das heißt wörtlich, da erscheucht sie rein. Und es wird ja deutlich, sie hatten überhaupt keine Lust. Es war doch so schön jetzt hier. Und Jesus scheucht sie rein. Jetzt sitzen sie da im Boot und bekommen keine Erklärung. Jesus erklärt ihnen nicht, warum das so ist. Und das macht es so schwer. Das macht es so schwer, wenn wir in Situationen kommen, wo wir doch sagen, wir werden von Jesus geführt und wir verstehen das nicht. Wir verstehen nicht, warum dieser Unfall, wir verstehen nicht, warum diese Krankheit oder warum sie so lange geht oder wir beten. Und das ist oft dann so ganz schwierig. Wir beten für Kranke, vielleicht auch mit den Ältesten. Wir beten lange und es passiert nichts. Die Gefahr ist, dass man abstumpft und dass man dann so apathisch nickt. Das finde ich furchtbar. Die Jünger hatten doch das Empfinden hier. Wieso scheucht er uns weg? Vielleicht ist manche Führung, die Jesus uns zumutet, war für die Jünger eine Zumutung. Vielleicht ist manche Führung eine Bewahrung Jesu, auch wenn wir sie überhaupt nicht verstehen. Das war so die erste Anfechtung. Sie verstehen nicht, wie Jesus führt. Und das ist bitter. Und ich wünsche, dass wir die Empfindsamkeit behalten bis ins Alter. Weiß ja langsam, wovon ich spreche. Dass wir dann nicht das einfach hinnehmen, sondern dass wir fragen, warum ist das so? Warum macht Jesus das so? Ich habe mich doch ihm anvertraut. Und das führt auch zur zweiten Situation. Also missmutig rudern sie da über den See, wollen ja gehorsam sein. Und dann so mitten im See kommt Sturm auf. Nicht nur die Wellen waren ihnen entgegen, da peitschte das richtig hoch. Und selbst die erfahrenen Fischer fürchteten um ihr Leben. Bei schönem Wetter ist es leicht glauben. Wenn es uns gut geht, ach, dann lesen sich so Sätze wie, fürchte dich nicht, glaube nur, das liest sich alles wunderbar. Aber wenn man in Situationen kommt, wo man wirklich Angst hat, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Lob und Begeisterung geben keinen Halt im Sturm. Und am Ufer lernen wir bestimmte Lektionen einfach nicht. Das Schwierige hier für die Jünger war, sie sind hilflos dem Sturm ausgeliefert. Und Jesus hilft nicht. Das ist so das Schlimme. Ich habe den Eindruck, ich ziehe jetzt doch die Jacke aus, hier ist noch wärmer als da unten. Dankeschön. Die Jünger sind in der Situation, weil sie Jesus gehorsam waren. Aber er hilft ihnen nicht. Wegen Jesus sind sie in dieser Schwierigkeit und er hilft ihnen nicht. Er greift nicht ein. So eine Hilflosigkeit, eben wenn der Arztbefund Angst macht, wenn die Arbeitsstelle gefährdet ist oder man entlassen wird und nicht weiß, wie man durchkommen soll. Wenn man die Anforderungen, die ich so zu bewältigen habe, meine Kraft übersteigen. Wenn die Krisen in der Ehe einfach nicht nachlassen, immer schlimmer werden. Oder, ich denke, hier ist es nicht so, aber in anderen Gemeinden ganz oft, wenn in Gemeinden Uneinigkeit ist, wenn es dann um Rechthaberei geht, und Recht haben ist der Tod der Liebe, hat Paul Tournier gesagt, wer den noch kennt. Und man ist ausgeliefert. Man will es anders machen und kann nicht. Und für die Jünger war es dann schlimm, es war Nacht. Jeder, der mal schwer krank war, vielleicht im Krankenhaus ist und nicht schlafen konnte, der weiß, wie lang Nächte werden. Und diese Nacht scheint kein Ende zu nehmen. Stunde um Stunde vergeht und sie kämpfen um ihr Leben. Jesus ist nicht da, er hilft nicht. Es ist furchtbar. Gerade vor kurzem wieder von einem gehört ein Missionsarzt, der endlos quälend gestorben ist. Es ist schlimm. Und Jesus greift da nicht ein. Was hat die Jünger bewahrt? Es heißt hier, als Jesus die Menge entlassen hat, geht er auf einen Berg, der so ein Hügel, der da in der Nähe war, und er betet. Jesus war selbst angefochten. Das war eine Versuchung für Jesus, dass die Leute ihn zum König machen wollten. Es wäre ein furchtbar leichter Weg gewesen. Er betet aber nicht nur für sich, er betet auch für seine Jünger. Er wusste, in welcher Situation sie waren. Und dieses Gebet ist einer der Gründe, dass sie bewahrt werden. Und dieses Gebet ist einer der Gründe, weshalb, für jeden, der hier Christ ist, weshalb er noch Christ ist. Jesus ist zu Rechten Gottes, heißt es im Römer, auch im Hebräer, und vertritt uns. Jetzt. Wir müssen uns dafür, dass wir noch Christen sind, nicht auf die Schulter klopfen. Das ist immer die falsche. Ich bin noch Christ, weil Jesus für mich betet. Das sehe ich nicht, das haben die Jünger auch nicht gesehen. Aber deswegen sind wir noch Christen. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Sonst wäre der Petrus untergegangen, damals schon. Also das erste, Bewahrung, er betet für sie. Und dann, er kommt. Er kommt anders, als sie dachten. Er kommt auch bei uns oft anders, als wir uns das wünschen, in einer anderen Form. Aber er kommt. Und er sagt ihnen, fürchtet euch nicht oder seid getrost zunächst. Das kann man verschieden übersetzen. Habt Vertrauen. Seid zuversichtlich. Ich bin's. Diese Formulierung ist ja, die Jesus gebraucht, ist eigentlich der hebräische Gottesname, den er da benutzt. Ich bin jetzt da. Der Sturm war noch da. Die Krise ist noch da. Wir sind noch mittendrin. Und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin jetzt bei dir. Auch wenn sich äußerlich nichts ändert. Letztens ein Freund besucht, wo jetzt mit einem Mal ganz viel kaputt geht. Wichtige Sachen, die er jetzt loslassen muss. Wo die Frage ist, was habe ich denn dann noch? Wie entscheidend ist es dann in solchen Situationen, dass Jesus sagt, du, ich bin da. Auch wenn alles andere nicht gut ist, ich bin da. Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht, ich bin da. Wir hatten die erste Anfechtung, ich verstehe nicht, warum Jesus so führt. Die zweite, im Sturm und hilflos ausgeliefert. Ja, und dann kommt noch eine, die ist speziell für einen, eben Petrus, der antwortete. Der sinkende Petrus steht eigentlich nur in Matthäus, nicht in einem der anderen Evangelien und ist doch so bekannt. Anscheinend fühlen sich ganz viele in diesem sinkenden Petrus wieder oder verstanden. Und er wird ja ganz oft als Glaubensheld dargestellt. Hans-Joachim Eckstein, Theologieprofessor in Tübingen, der hat schon hat als Student oft Lieder gedichtet und auch vertont. Und ein Lied, was wir vor Jahrzehnten auch in Gießen, so im Landesbibelkurs hieß es damals, gesungen haben. Petrus, sieh nur auf Jesus, schau nicht auf den Wind, die Wellen und das Meer und so ähnlich. Die haben wir im Haus geschmettert. Oder John Ortberg hat mal einen Aufsatz überschrieben, raus aus dem Boot, rein ins Abenteuer. Nicht? Und so ist der Petrus. Die anderen sind noch vor Schreck erstarrt über dieses Gespenst, was sie erst dachten, und Petrus antwortet schon. Herr, wenn du es bist. Er schaltet immer ein bisschen schneller als die anderen. Wenn du es bist, dann heiße mich, zu dir zu kommen. Auf das Vertrauen, im Vertrauen auf das Wort Jesu geht er los, nicht? Das ist Glaube. Und dann singt er. Dann sieht er auf die Wellen und er säuft ab. In der Biografie von oder über Bismarck, da wird eine Szene geschildert. Er besucht einen Freund, einen Bekannten, und da hängt ein Bild von ihm an der Wand. Dann guckt er sich das an und dann sagt er, das bin ich nicht. Und dann dreht er sich um und dann hängt ein Bild vom sinkenden Petrus da. Und dann sagt er, das bin ich. Glaubenswagnis. So wird es ganz oft gebracht. Ist es die einzige Möglichkeit? Die Geschichte oder diese Szene hat doch einige andere Töne. Wozu will er denn zu Jesus auf dem Wasser gehen? Jesus kam doch zu ihm. Warum will er jetzt raus? Und was sagt er denn? Er sagt, heiße mich. Nicht heiße uns. Er sagt, heiße mich. Das ist uns ja nicht ganz so fremd. Herr, hilf mir. Herr, segne mich. Steh mir bei in dieser Prüfung. Steh mir bei diesen Aufgaben. Mach mich gesund. Und ich habe festgestellt, wenn ich selbst eine Predigt halte, bete ich mehr dafür, als wenn ein anderer die Predigt hält. Ja? Hilf mir. Sie haben ja, sagte ich schon, oft diskutiert, wer ist der Größte. Und Petrus wollte immer gern der Größte sein. Herr, wenn auch alle weggehen, nicht? Und für manche würde ich die Hand nicht ins Feuer legen, aber auf mich kannst du verlassen. Kannst du dich verlassen. Und so ist es ja jetzt, ne? Nur Petrus verlässt alle Sicherheiten. Man kann sich das so schön ausmalen. Nur Petrus geht auf dem Wasser und die anderen sehen das und staunen. Was für ein Mann! Das hätten wir nie gedacht, wenn das in die Bibel kommt. Ne? Von diesem Petrus. Er verließ die Gemeinschaft. Sie haben gemeinsam gerudert. Sie haben gemeinsam Angst gehabt. Sie haben sich gemeinsam gefürchtet. Aber er geht alleine. In manchen Gemeinden gibt es das so, besonders Glaubensstarke. Die gehen dann vorwärts und verachten andere. Die sind dann halt nicht so glaubensstark und die brennen doch nicht so für Jesus. Die wollen einfach nicht, dass so andere gewonnen werden. Manche eigenen Wege werden als Glaubenswege ausgegeben. Und jetzt kann man fragen, wenn das so ist, warum lässt Jesus ihn denn dann kommen? Hätte ich besser gesagt, bleib bei den anderen, ich bin doch sowieso auf dem Weg. Vielleicht war dem Petrus nicht anders zu helfen. Vielleicht hätte er zeitlebens geschmollt, jetzt hatte ich die Gelegenheit, mein Vertrauen zu dir zu zeigen und du hast es mir nicht gegeben. Vielleicht muss Jesus auf, oder antwortet Jesus auf manche unserer Wünsche und Bitten und Anträge, und geht darauf ein, weil wir es anders nicht verstanden hätten. Es ist so kein ganz bequemer Text, nicht? Diese Szene damals. Aber Jesus lässt Petrus auch eben auf diesem ich-bezogenen Weg nicht untergehen. Aber das Schöne ist, er gibt Jesus kein Extraboot, sondern er nimmt ihn wieder mit zu den anderen. Er will nicht mit Petrus alleine sein, er will mit seinen Jüngern zusammen sein. Nicht nur mit Petrus. Und es war wahrscheinlich demütigend, an derselben Stelle wieder einzusteigen, wo er ausgestiegen war aus dem Boot. Allerdings habe ich es auch erlebt, dass nicht jeder, der so seinen eigenen Glaubensweg dann geht, wieder in die Gemeinde zurückkommt. Manche sind gescheitert, manche suchen sich dann eine andere Gemeinde. Und das Schöne ist aber, die Jünger machen ihm wieder Platz. Und das ist eine Herausforderung. Wenn jemand zum Beispiel eine Gemeinde verlassen hat, weil er besonders irgendwie geistlich ist. Sie nehmen ihn wieder auf. Sie rutschen zusammen und er hat wieder seinen Platz. Wo Gott vergeben hat, da können und sollen auch wir vergeben. Und dann, als Jesus ins Boot kommt, da lässt der Wind nach. Und diese drei Anfechtungen sind zunächst mal vorüber. Es kommen ja noch andere. Aber in allen drei unterschiedlichen Anfechtungen, wo sie seinen Weg nicht verstehen, seine Führung, wo sie mitten im Sturm sind und alleingelassen sich fühlen und es dauert endlos, und hier von diesem eigenen Weg, der so als Glaubensweg aussah, in allen drei Anfechtungen haben sie erlebt, Jesus hat sie nicht gelassen, nicht losgelassen. Er ist vertrauenswürdig. Wenn wir ihm unser Leben immer wieder neu anvertrauen, auch gerade in den Schwierigkeiten, gerade in diesen unverständlichen Lebenssituationen, Jesus ist vertrauenswürdig. Das machen die Erfahrungen dieser Jünger deutlich. Und deswegen ist das Erstaunliche. Viele Fragen hatten sie damals noch. Sie haben in dem Moment das nicht verstanden, was da jetzt so alles gelaufen war. Aber das war ganz tief jetzt in ihnen da. Jesus kann ich und können wir vertrauen. Und deswegen, mit allen offenen Fragen, fallen sie nieder und beten ihn an. Und sagen, du bist allein vertrauenswürdig. Und das ist das Ziel auch dieser Szenen, dieses Textes, dass Jesus uns einlädt und sagt, komm, vertrau mir ganz neu. Egal in welcher Lebenssituation du dich momentan befindest, du kannst mir vertrauen. Lieber Jesus, dieses Vertrauen, das ist letztlich doch ein Geschenk von dir. Und darum bitte ich dich darum, dass du es jedem Einzelnen hier schenkst. Stärke du uns und stärke das Vertrauen zu dir, wenn wir deinen Weg nicht verstehen. Sprich dein Ich Bin, wenn es dunkel ist, in uns und um uns. Und bewahre in guten Zeiten unser Vertrauen, dass es nicht erschlafft. Ich bitte dich jetzt für all die unter uns, die durch Krisen gehen, oder Menschen, die wir kennen, die Krisen erleiden. Stärke du und schenke du ihnen das Vertrauen zu dir. Danke, dass du vertrauenswürdig bist, wie sonst keiner. Amen.